Paul, bist du da?
Jawohl, ich bin da. Servus Markus.
Servus, wir sind in Woche 4 angelangt. Es ist eine Woche gewesen, es war schon wieder ein bisschen eine Woche der Kicker. Und zwar haben wieder Kicker mehrere Spiele entschieden und eines natürlich, über das wir gleich am Anfang mit euch reden. Aber zuerst möchte ich einen kleinen Aufruf starten. Leute, ab auf Instagram mit euch. Folgt zu unserem Kanal, abonniert ihn und abonniert uns natürlich auf den diversen Plattformen, wo ihr Podcast hört, hören wollt, hören könnt oder schon mal gehört habt. Einfach überall mal kurz das Knopf drücken. Ja, Paul, was haben wir heute für Spiele im Angebot?
Naja, wir haben einiges im Angebot. Obwohl du vorige Woche der Meinung warst, dass eigentlich das Seattle-San Francisco-Spiel das einzige ist, das dich wirklich brennend interessiert, muss ich sagen. Mhm. Also es waren dann doch einiges an interessanten Sachen dabei, aber wie jede Woche, es bleibt uns nicht der Sport, wir müssen wieder über Tom Brady reden.
Ja, und wie auch jede Woche, ist ja auch mittlerweile schon Tradition, waren wir mit unseren Predictions auch schön daneben. Ich glaube tatsächlich, dass diese Woche einige Überraschungen gegeben hat und ja, ich sage mal, wenn man unsere beiden Predictions bei einem Spiel hernimmt, und zwar bei dem Packers-Spiel, wären wir gar nicht so weit daneben. Ich habe 24-7 getippt und du 43-14. Und ausgegangen ist es 27-17, aber dazu kommen wir nochmal später. Und ja, aber ja, mich haben wirklich einige Spiele fasziniert und einige Low-Scoring-Games auch dabei gewesen. So richtige Low-Scoring-Games.
Also, ja, wenn man jetzt mal so. High-Scoring-Games. Und das ist wieder mal das Wunderschöne an dieser Liga. Es gibt Spiele, die am Papier absolut belanglos eigentlich ausschauen und dann schaut man sich's an und es ist einfach komplett on fire, aber alles nämlich. Aber gut, starten wir mal mit der Narrative der Woche eigentlich. Tom Brady ist All-Time Passing Leader und es war natürlich wenig überraschend, weil es haben ihm nur, glaube ich, 68 Yards oder so gefehlt auf diese Marke von Drew Brees. Und er hat es geschafft in seinem Homecoming Game in New England. Aber sonst, was hat er sonst Großartiges gemacht die Wochen?
Ja, nix.
Das war nicht wirklich was, oder?
Das war nicht sein Spiel, es war AB wieder zurück. Antonio live out of the jail, Brown war wieder am Start. Der war ja letzte Woche am Covid-Protokoll oder auf der Covid-List, also und war da halt natürlich in dieser Circle drinnen, den sie durchlaufen müssen, wenn sie da irgendwie gefährdet waren. Aber ja, starten wir mal kurz nur in die Stats rein. Wenn man sich überlegt, dass Tampa Bay mit wahrscheinlich einer der gefährlichsten Offenses ist, haben wir hier erstes Quarter ein Field Goal, zweites Quarter zweites Field Goal, drittes Quarter haben sie es mal geschafft und das nicht durch die Luft mit einem Touchdown und viertes Quarter zwei Field Goals. Was sagt uns das? Das sagt uns eigentlich, dass Tom Brady ganz schön im Bedrängnis war. Und da muss man halt, wirklich sagen, da hat die Defense von New England einfach zugeschlagen. Und da haben sich einige auch die Frage gestellt, kennt Bill Belichick einfach Tom Brady zu gut, dass der da wirklich so quasi, ja, wie soll ich sagen, quasi so seinen Stern nicht leuchten hat lassen?
Ja, ich glaube, Bill Belichick kennt jede Offense zu gut, als dass man da jetzt wirklich drüber fahren könnte. Sie haben es natürlich dann letztendlich doch knapp geschafft, dass sie das Spiel gewinnen. Aber gegen Belichick ist es immer zart zum Spielen. Der Typ, abgesehen davon, dass er halt natürlich in der Defense auch einiges an sehr gutem Personal hat, aber er ist halt der Defensive Coach und er kann immer irgendwie einen Gameplan zusammenbasteln, der sehr, sehr schwer zu knacken ist und natürlich gerade dann gegen Tom Brady, den er halt wirklich in- und auswendig kennt, war natürlich klar, dass es jetzt nicht irgendwie easy going für Tampa wird, so in und out und wir haben den Sieg. Ja.
Und ich sag's dir ganz ehrlich, das Spiel ist meiner Meinung nach war das Spiel, der Sieger der Herzen waren auf jeden Fall die New England Patriots, weil wenn man sich anschaut, mit einem meiner Meinung nach sehr, sehr stark spielenden Quarterback der doch ein 31 von 40 Pässen angebracht hat mit 275 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception, die aber, und da muss man auch dazu, und die war getippt, also da kann er nichts, da kann er im Endeffekt nichts dafür, dass, ja, wie man, für alle, denen das jetzt nichts sagt, quasi ein kleiner Abpraller, und der kann halt schneller mal gefangen werden.
Und ja, genau, also für die Interception kann er auf jeden Fall nichts dafür. Und so auch mit dieser Interception ein Passer-Rating von knapp über 100, das ist schon sehr, sehr gut.
Ah, das ist schon stark, ja.
Das ist wirklich gut.
Und das aber für einen Rookie-Quarterback, da muss ich auch sagen, viele Experten sagen, das ist ein richtig guter Weg mittlerweile. Und man muss auch dazu sagen, weil wen haben die Tampa Bay Buccaneers noch in der Woche davor zu sich geholt?
Wen also haben Richards. Sie geholt? Bitte?
Es war Sherman.
Ah, Richard Sherman, ja, das habe ich jetzt ganz
Sherman
vergessen.
Dazu geholt. Richard Sherman geholt. Und Richard Sherman, der alte Fuchs, der schon bei den letzten zwei Teams, sag ich mal, für jeden, den er jetzt, sag ich mal, nicht so abholt, der war mit Abstand der, ich glaube, hat er einen Franchise-Tag bei den Seahawks? Ich weiß nicht, aber war auf jeden Fall der absolute Franchise-DB bei den Seahawks. Und dann natürlich zu den 49ers gewechselt. Und jetzt haben sie Richard Sherman zu den Bucks geholt. Und was war da? Direkt einmal 7 Tackles und eine Fumble Recovery. Wo ich auch denke, holy cannoli, der hat direkt aufgedreht. Die haben ja, voll aufmagaziniert.
Das habe ich überhaupt nicht gepackt. Das habe ich überhaupt nicht gepackt. Vor allem, ich habe mir echt gedacht, okay, das wird so ein Locker-Room-Guy, das wird die jungen Leute ein bisschen anlernen, das wird ein bisschen Ruhe in das Team bringen, wenn Ruhe nötig ist, ein bisschen Emotion, wenn Emotion nötig ist, und einfach den Locker-Room ein bisschen smoother gestalten. Und im Endeffekt kommt er daher und ist Tackling-Leader von der ganzen Defense.
Ja. Und die Defense und ist auch dieses Gefühl, was der einfach hat, diesen Instinkt, gerade nach diesem einen Mega-Tackle im Anfang drittes oder Ende zweites Quarter, wo dann der Fumble entstanden ist, den Sherman dann einfach aufgehoben hat, der steht halt auch immer dort, wo es halt sein muss. Und das ist seine Stärke, die Erfahrung, und die Tackles sitzen halt einfach.
So ist es. Ja, mit dem Speed wird er niemanden mehr schlagen. Also Man Coverage gegen irgendwelche jungen, schnellen Receiver, okay, für das ist er einfach zu alt. Aber ja, die Übersicht und die Spielerfahrung, die er hat in der Zone Coverage, kann er immer noch sehr, sehr stark sein, wie man gesehen hat.
Absolut.
Mac Jones noch ganz kurz. Ich habe ihn wirklich eigentlich auch sehr interessant und sehr gut gefunden. Allerdings, wenn man sich anschaut, wie das Spiel dann letztendlich ausgegangen ist oder wie die letzten, sagen wir mal, Sekunden, Minuten dahergegangen sind, muss man sagen, wie sicher sind wir uns, dass Bill Belichick das genauso sieht wie wir, dass der wirklich so gut ist. Weil wenn jetzt mit 4.3 an der Tampa 37 stehe, mit einer Minute noch zu spielen und ich bin hinten, spüre ich 4.3 aus oder schicke ich einen Mitte-30-jährigen Kicker aufs Feld für einen 56-Yard-Field-Goal in strömendem Regen?
Ja.
Wenn ich meinem Quarterback wirklich vertraue und sage, okay, he's the real deal,
man könnte natürlich auch sagen, vielleicht
muss gehen.
Vielleicht hat auch einfach seinen Kicker sehr vertraut. Aber ich weiß, was du meinst.
Auch.
Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das werden die nächsten Wochen zeigen. Es war auf jeden Fall einmal ein Brett an Gegner. Da noch vielleicht ein kurzes Highlight, um auch das Spiel jetzt nicht zu lang zu ziehen. Ein kurzes Highlight, Jacoby Myers mit 2 Completions. Es ist kein Flea Flicker gewesen, ne? Im originalen Sinne, mit dem, dass man quasi einen kleinen Pitch macht, sondern es war tatsächlich einfach ein Lateral und dann ein wirklich schöner Pass und 2 Completions für 45 Yards. Nicht schlecht.
Ja, das ist nicht so schlecht.
Ich glaube,
das ist nicht so schlecht.
Sein, in der Highschool, glaube ich, hat der Quarterback gespielt. Und ich glaube, deswegen haben sie
irgendwo früher hat er schon Quarterback gespielt und deswegen haben sie damit immer ein bisschen herum experimentiert. Das machen sie ja gern mit Spielern, die irgendwie früher schon mal, Edelman hat das auch ganz gern gemacht, der hat am College irgendwie ein bisschen QB gespielt oder zumindest in der Highschool und der hat ja auch ganz gerne mal dann so irgendwo einen Touchdown-Pass dann teilweise sogar rausgehauen.
Ja.
Ja, macht Spaß.
Ja, aber ich muss sagen, unterm Strich 19 zu 17 für die Tampa Bay Buccaneers und ganz ehrlich, da war nicht mehr viel da, weil der Kick zum Win von den Patriots gegen Tampa Bay war ja am Pfosten.
Ja.
Und das ist halt schon heftig. Also der ist ganz knapp am Pfosten und dann abgeprallt. Und was ich auch gesehen habe, war quasi nach dem Game, weiß nicht, ob du das gesehen hast, die kurze Begrüßung von Belichick und Brady.
Und ja, also die war Begrüßung
nicht besonders lang.
Nein, die war nicht besonders lang, aber es hat danach noch ein 20-minütiges Gespräch im Lockerroom der Buccaneers gegeben zwischen den beiden. Ich weiß nicht, was da besprochen worden ist.
Ich glaube, ich weiß es. Und zwar kommt ein Buch raus demnächst. Und das soll ja angeblich diese ganze Ära Belichick Brady aufdecken, inklusive diesen ganzen Scouting-Geschichten und auch diesen, was war das, Floating Gate oder wie haben sie es damals genannt?
Deflate Gate, Spy Gate und alle möglichen Gates, die die Patriots irgendwie abzogen haben.
Und angeblich soll da, also was heißt angeblich, dass das Buch kommt und angeblich sollen da wirklich lauter Insider-Informationen drinnen sein, was die damals alles, also in diesem Team, quasi das Team des Jahrhunderts, was sie da alles, ja, was sie sich da geleistet haben quasi, ohne dass es viel aufgefallen ist. Da sind wirklich auch Mitschriften, Mitschnitte aus Telefonaten mitgefilmt und dann halt in ein Buch übersetzt, also ins Buch rein übersetzt. Da soll angeblich wirklich sehr, sehr bekannte Sachen. Und ich glaube tatsächlich, dass sie damals das Vier-Augen-Gespräch gesucht haben, um da beide den Ball sehr flach halten zu wollen, glaube ich. Ich glaube, dass die sich dann nicht groß rechtfertigen.
Das kann gut möglich sein, weil das könnte ein langes Büchle werden, wenn da wirklich alle Einzelheiten drinnen stehen.
Das soll angeblich ein sehr knuspriges Buch werden. Ja,
ja, das kann man gut vorstellen.
Gut. Wollen wir vielleicht gleich in das San Francisco-Spiel weiter starten? Ich glaube, viel kann man da nicht sagen.
Ja,
aber
ungern, aber machen wir halt.
Ja, man kann eines dazu sagen, und zwar, meine Predictions waren da ein bisschen anders. Ich war zwar doch der Meinung, dass die Seahawks gewinnen, aber nach dem Spiel, und das will ich jetzt auch gar nicht zu weit rausposaunen, zu lang ziehen, aber ich bin immer noch der Meinung, dass wenn bei den 49ers Garoppolo sich nicht verletzt hätte und auch wirklich, sag ich mal, weiter so gespielt hätte, dann glaube ich, wäre es für die Seahawks sehr, sehr knapp geworden. Ich bin nämlich der Meinung, das war nicht schlecht.
Das war sicher nicht schlecht. Und also die erste Halbzeit war ja generell sehr, sehr 49ers-lastig. Mhm. Dass der Halbzeitstand ja eigentlich 7-7 war, war ja absoluter Witz.
Ja, das war verrückt eigentlich.
Vor allem die Seahawks haben bis dorthin ja de facto kaum Yards gemacht, die 49ers unendlich viele, haben es aber nicht geschafft, es auch wirklich dann aufs Scoreboard zu bringen, so wie es sein hätte sollen. Und in diesem Sinne muss man sagen, geht natürlich auch die Niederlage zum Teil auf Garoppolo, weil er hätte durchaus viel früher schon, weiter in Führung sein können. Mhm. Aber es hat generell eine komische Dynamik gehabt, weil die ganze erste Halbzeit war eigentlich Seahawks offensmäßig kaum was da. Wenn man sich aber dann anschaut, wie es im Endeffekt ausgeschaut hat, war es vollkommen solide. Ich habe wieder so das Gefühl gehabt, das war, die Seahawks haben ein gutes Viertel gehabt und in dem haben sie einfach 4 Touchdowns gemacht. Ich meine, es war natürlich nicht ganz so, es war eins im zweiten, ein Touchdown im zweiten, 2 im dritten, 1 im vierten. Aber irgendwie war es sehr kurze Zeit, in der die Seahawks extrem gut waren. Und die restliche Zeit war gefühlsmäßig San Francisco besser, aber irgendwie haben sie es immer so zwischendurch geniale Plays gehabt, gute Plays gehabt und dann wieder trotzdem irgendwie ein bisschen was verkackt, sodass sie es halt nie wirklich aufs Scoreboard gebracht haben. Und das ist.
Ja, ich tue mir extrem schwer anzuschauen. Ich tue mir extrem schwer bei den Seahawks momentan, weil die spielen ja diese extrem Run-Option-Read-Offense, wo sie halt wirklich dann eigentlich permanent sich darauf verlassen, dass Russell Wilson extrem performt und extrem schnell liest. Weil oft ist es einfach so, dass sie quasi einen Draw spielen, einen Option spielen, wo ein Gap aufgeht und das halt designed ist. Aber man sieht halt dann immer öfter, dass die O-Line einfach das einfach auch nicht genug hält. Auch wenn sie dann einmal einen weniger blocken müssen und dann auch mal ein bisschen weniger Arbeit haben, beziehungsweise Arbeit haben, die auch mal so designed ist, dass sie nicht unbedingt lange halten müssen. Aber hey, Russell muss echt oft zaubern. Und ich glaube, das ist das Problem, das ist das Ding, warum sie 2-2 stehen und nicht vielleicht 3-1 oder vielleicht sogar 4-0.
Ja,
also ich glaube, das ist das Einzige, was ihnen fehlt, ist dass das eine Konstanz reinkriegt, weil sie stützen sich komplett auf Russell.
Ja, das
und stimmt. Wenn man sich da mal anschaut, die Stats vom Russell, die sind natürlich eigentlich jedes Spiel wirklich, wirklich stark. Aber dieses Spiel mit 16 von 23, sie haben ja auch nicht mal wirklich viel geworfen.
Ja.
16 von, also 23 Passes in einem Game, das ist ja gar nichts.
Ja, das hat Garoppolo in der ersten Halbzeit und Trey Lance fast in der zweiten gemacht. Also.
Ja, es ist wirklich heftig. Und das 23 Pässe, das kennt man eigentlich nur vom ersten Quarter von den Steelers.
Ja, so ungefähr.
Und auch die Punkteanzahl mit 0 zu 7, ja. Auch das kennt man von den Steelers ganz gut. Nein.
Das stimmt allerdings.
Ja, und was mir auch aufgefallen ist, und das ist halt wirklich, fehlt den Seahawks ein Franchise-Running-Back? Weil ich muss ehrlich sagen, 10 Carries für 44, ja, ein Average von 4,4, okay, wissen wir, das ist eh gut. Aber wir haben hier Alex Collins als Leading Rusher mit 44 Yard und dann den Chris Carson, der eigentlich der Starting Running Back sein sollte, mit 30 Yard über das ganze Spiel.
Ja, das ist nicht
so. Dann kommt aber auch schon der Russell Wilson mit 26, ja. mit 4 Versuchen 26. Mir fehlt da ein bisschen der Punch über den Boden, weil insgesamt, sage ich mal, von Running Backs erzielten Yards sind wir da bei 79. Das ist halt...
Ja, das hat Trey Sermon alleine gemacht und der ist jetzt der vierte Running Back in der Liste und alle anderen sind verletzt. Also
ja
der Run-Game-mäßig könnte Seattle durchaus noch einmal ein bisschen upgraden.
Mhm.
Wollen wir kurz über Trey Lance sprechen?
Sprich.
ja, also man muss sagen, also die Completion Percentage ist mit 50% sehr pedestrian. Die Stats schauen wesentlich besser aus, als sie tatsächlich sind, weil eigentlich muss man 76 Yards und einen Touchdown wegnehmen. Das war dieses geniale Play auf geniale Play, das war einfach wide open und Deebo Samuel hat es dann einfach. Hat es dann einfach in die Endzone gelaufen. Aber wenn man das wegnimmt, er hat nicht wirklich gut ausgeschaut. Vor allem, er hat sehr unbehaglich ausgeschaut. Er hat nicht ausgeschaut, als würde er sich da wirklich wohlfühlen in dem, was er da gerade macht.
Ja.
Und das ist natürlich, das sieht man natürlich auf der einen Seite, dass das sicher einen Grund hat, warum der nicht von Anfang an Starter ist. Mhm. Auf der anderen Seite waren jetzt schon auch Plays dabei, wo man sich denkt, okay, gib ihm die Zeit und es könnte doch wirklich gut werden. Ich bin, man muss natürlich einfach noch viel mehr von den Burschen sehen, damit man da wirklich halbwegs vernünftiges Urteil fällen kann. Aber Stand jetzt bin ich der Meinung, dass es auf jeden Fall das Sinnvollere ist, Garoppolo spielen zu lassen und Trey Lance ja gelegentlich mal einzusetzen, aber der wirkt noch nicht
halt
wirklich NFL-ready.
Da ist halt die Frage, ob Garoppolo einfach nur Hilfe braucht und zwar an der Line, weil Es ist halt so, dass natürlich meistens, also was heißt meistens, es ist halt einfach öfter der Fall, dass wenn es dann wirklich um den letzten Yard geht, sagen wir Dritter und Eins, Dritter und Zwei oder Drei, dass wir hier wirklich das Problem haben, dass es alles einbricht. Die kommen halt kaum diesen Yard und da braucht es einfach eine O-Line, die Garoppolo schützt. Ich bin ein Garoppolo-Fan eigentlich, ich bin kein 49ers-Fan, aber ich finde, der Garoppolo managt Spiele ganz gut. Und jetzt schauen wir uns mal kurz die Total Yards an. Wenn man sich mal anschaut.
Die waren nicht schlecht, ja.
Wir haben bei San Francisco 457 Total Yards. Und bei den Seahawks 234.
Das ist halt das Traurige, dass man.
Und da sieht man die Qualität
mehr halt von. Als 200 Yards mehr, einfach dann.
Ja, da sieht man aber die Qualität von Russell, wo ich mir denke, okay, der verwandelt halt einfach. Der bringt halt wirklich die Punkte aufs Brett. Da kann man wirklich sagen, das ist. Bei 230 Yard total 28 Punkte zu machen. Dafür, das ist heil, ich glaube, effizienter, das habe ich das noch nie gesehen.
Ja, nein, das ist wirklich richtig, richtig gut.
Ja. Weil ich sage, in also der Defense braucht San Francisco jetzt nicht unbedingt viel akute Hilfe.
Die sind Linebacker sind sehr dünn mittlerweile, aber. Also,
das ist halt die Frage, wenn du halt einen
sehr dünn besetzt, aber grundsätzlich, die Defense ist gut und
ich sage mal ganz ehrlich, wenn du Linebacker, also wenn du wenn du Defensive Liner hast, wo einer am Rücken Bosa stehen hat, dann brauchst du keine Linebacker. Was du brauchst, sind die Bees, weil dort wird es wahrscheinlich dann fehlen.
Das stimmt, ja, und die bräuchte San Francisco eher am ehesten. Mhm. Aber auch da, es ist jetzt nicht so schlecht. Also, ich glaube, bei San Francisco fehlt echt nicht viel. Und ich sage jetzt einmal, okay, gegen die Packers und gegen die Seahawks darf man durchaus schon mal verlieren. Mhm. Also, die sind jetzt kein schlechtes Team. So, das Scheiferl mehr, damit sie wirklich Contender sind, fehlt aber schon noch. Und
ja,
das werden wir halt die nächsten Wochen sehen, ob sie das noch drauflegen können oder ob es wieder eher so Mittelmaß werden wird.
Ja, ich sehe das auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass die Seahawks in irgendeiner Welt, die 49ers in irgendeiner Welt mitspielen diese Saison. Und dann, und das ist halt auch ein großes Ding, Garoppolo wieder verletzt. Eventuell ist er nicht out für ein Spiel oder mehrere. Aber wie es halt leider so schön ist, ich meine, schauen wir uns an, er ist nicht der erste Quarterback, der sich zu oft Verletzungen leistet. Das klingt jetzt natürlich heftig, aber es ist einfach so. Quarterbacks, die sich oft verletzen, halten nicht lange in der NFL. Die werden ersetzt.
Ja. So ist es, ja. Ja, man wird sehen.
Ja.
Mal schauen, ob er nächste Woche spielen kann. Wenn ja, dann kann man sagen, okay, ist noch einmal gut gegangen. Und wenn er jetzt performt, dann wird ihm das ja jeder... Wird das kann mehr interessieren in ein paar Wochen. Aber wenn er es nächste Woche nicht spielt und dann muss Trey Lance her und dann verkackt er vielleicht wieder gegen Arizona, ja, dann wird es schon.
Ja. Aber ja, Paul, kommen wir zum nächsten Spiel. Ich würde gerne die Packers kurz ansagen. Packers gegen Steelers.
Du willst gerne die Packers berichten. Ja, dann machen wir das.
Es gibt eh nicht viel zu sagen. Die Packers haben es wieder mal gezeigt, dass sie ein Team sind, das nur dann arbeitet, wenn es notwendig ist. Wir haben im ersten Quarter 7-0 für die Pittsburgh Steelers durch einen sehr schnellen Score. Klassischer Passing-Score, meiner Meinung nach nicht besonders hübsch. Und dann haben die Packers halt mit 17 Punkten geantwortet in Quarter 2. Und ja, im Quarter 3 haben sie dann noch ein bisschen draufgelegt und auf 27-10 erhöht. Und dann haben sie sich wieder fallen lassen in die, sorgfältigen Arme von Aaron Rodgers und seinen Grinser. Falls du es gesehen hast, einer meiner Highlights. Ich bin ja kein Neo Aaron Rodgers Fan. Ich bin wahrscheinlich ein Neo Aaron Rodgers 2019 Fan. Aber er zeigt halt wieder, dass er halt die Klasse hat und eine lustige kleine Geschichte war, wo der Headcoach von den Steelers ihn quasi gefreezed hat. Er hat wie immer seine klassische Aaron Rodgers Offense gemacht, wo es schnell auch mal schnell hergehen kann, wo er halt den Hurry Call hat. Und ja, das hat sich der Headcoach nicht gefallen lassen und hat ihn dann mit einem Timeout weggefreezed. Völlig unnötiges Timeout, aber ich glaube, er war sich relativ sicher, das Spiel wird eh nichts mehr. Und da hat es dann ein super Blickduell gegeben zwischen ihn und Aaron Rodgers.
Ja, das hat sehr lustig. Gut ausgeschaut.
Vielleicht in den Highlights mal kurz reinschauen, kann man nur empfehlen. Sonst ist ausgegangen 27-17 das Ganze. Und ja, hochverdient. Wir haben da wieder bei den Packers dieses Mal super aufgeteilt zwischen AJ Dillon und Aaron Jones, die Carrying Yards. Beide 15 Mal den Ball in die Hand bekommen und AJ Dillon mit 5,4 Average und Aaron Jones 3,2. Ja, nicht schlecht.
Ja, aber ist nicht schlecht.
Jeder, der weiß, dass Aaron Rodgers ist nicht nur am Boden, sondern auch in der Luft stark, der hat natürlich auch 3 Receptions für 51 Yard bekommen.
Ja, gut. Ben Roethlisberger hat ein bisschen besser ausgeschaut als die Woche davor. Also man hat halt irgendwie schon gemerkt, er kann schon immer noch werfen, aber alles andere geht nicht mehr. Also er ist halt, irgendwo hat er einen Sack kassiert, ich kann jetzt nicht genau sagen, wann im Spiel das war, aber er ist danach einfach tagelang irgendwie erschossen und hat auch keine Anstalten gemacht, irgendwie zu versuchen, diesen Sack zu vermeiden, bevor es passiert ist. Er ist einfach da gestanden und
gesagt, okay, er lässt es passieren einfach.
Ist halt so. Kann man nichts machen.
Und so ist es.
Also alles, was so von den Bewegungsabläufen her schaut es einfach schon echt, echt mies aus. Mhm. Und ja, er hat natürlich immer noch die Übersicht, das verlernt man ja jetzt auch nicht. Und der Arm gibt anscheinend auch noch ein bisschen was her, aber ja, rein von den Mechanics her schaut das einfach furchtbar aus.
Und ja, da muss ich sagen, gibt es einen, der halt mich extrem begeistert. Einfach nur, also jetzt nicht von den Siegen her, weil da gibt es nicht viel zu holen, aber Trevor Lawrence, den seine Moves sind slick. Die sind genau, die schauen aus wie aus dem Football-Lehrbuch. Wirklich ein Traum.
Das stimmt, ja. Und das stimmt. Und das war echt ein unterhaltsames Spiel, muss man sagen. Also Jacksonville Cincinnati ist jetzt nicht so der Banger am Papier, wenn man sich vorher überlegt. Aber das war echt ein unterhaltsames Banger. Spiel. Cincinnati Bangers, ja, genau die.
Ja, ich habe es auch ganz okay gefunden. Beenden wir noch kurz das Ganze mit ein paar Stats für unsere Zuhörer. Ben Roethlisberger mit 26 von 40, 232 Yards, ein Touchdown, Interception. Ja, why not? Gute Stats, aber da kommen wir halt auch wieder zu dem Riesenpunkt von den Steelers. Und da frage ich mich halt jede Woche wieder, ich verstehe es nicht. 15 insgesamt, ich glaube 15 oder 16 Carries für 62 Yard Rushing.
Ja, 15 von Najee Harris und einen von Benny Snell für nichts. Also ja, 15 Mal laufen, da gang schon auch mehr. Es hat Zeiten gegeben, wo die Steelers Le'Veon Bell 30 bis 40 Mal pro Spiel geschickt haben.
Ja, aber das ist ja auch völlig legitim. Ich sage, man muss ja auch nicht immer permanent. Ich meine, schau mal an, die Packers, die mit 33 Carries das Spiel spielen, mit 27 Punkten. Jo, das ist doch in Ordnung.
Vor allem der Harris ist ein Rookie. Wer, wenn nicht der, soll es aushalten? Schickt es ihm doch.
Ja, also ich verstehe es nicht und ich glaube, das ist das Riesenproblem. Ich verstehe nicht, warum sie sich auf einen Quarterback stützen, der weder
selber mobil ist, gestützt werden sollte.
Ja, genau, ja. Aber der ist weder mobil, noch ist er jetzt unfassbar gut in dem, was er macht. Also der hat jetzt kein Passer-Rating wie Kyler Murray. Weißt du, was ich meine?
Nein. Also,
und da denke ich mal auch, warum stütze ich mich so auf den und bilde nicht einen Running Back aus und lass einfach die mehr arbeiten? Also das geht mir nicht ein. Coaching-wise geht mir das überhaupt nicht ein. Aber vielleicht ist es so, dass die...
Ich verstehe es auch nicht.
Ja, ich weiß nicht, ob sie wirklich der Meinung sind, sie können Spiele gewinnen dadurch. Also
na, man sieht dass es offensichtlich eh nicht geht. Weil,
ja, weil 1 und 3 mit einem Team, das jetzt, sage ich mal, nicht ein Team aus New York oder Jacksonville ist, die könnten halt schon auch höher gewinnen oder mehr Spiele gewinnen.
Durchaus,
das ist, glaube ich, da muss ein Roethlisberger weg, da muss vielleicht ein, zwei O-Liner noch mal ein bisschen nachgelegt werden, ein Scheiferl nachgelegt werden und dann einen gescheiten Running Back und durch. Ja. Und gescheit durch und dann einen Quarterback, der genauso seine Pässe anbringt. Weil sei mal nicht böse, es ist eh gut. Ich meine, 26 von 40 passt schon, gibt wesentlich schlechtere Quarterbacks, aber 26 von 40 schafft halt auch ein jüngerer Quarterback, der halt auch dann vielleicht mal die Beine in die Hand nimmt.
Das schaffen da einige Leute, ja.
So ist es.
Wollen wir die Spiele generell einmal ein bisschen durchgehen? Was wir da sonst
sagen? Ich möchte zwei verallgemeinern, und zwar für eine Stadt auf diesem Planeten ist diese Woche eine besonders freudige Woche. Und zwar haben sie beide 27 Punkte, New York Jets und aber auch die New York Giants, beide gewonnen. Wer hätte das gedacht?
Niemand.
Das muss ich eigentlich auch einkreisen irgendwo im Kalender.
Ja, wirklich. Also den Tag sollten wir festhalten, weil ich glaube, das wird nicht mehr allzu bald passieren, dass die Jets und die Giants beide ein Spiel gewinnen am selben Tag und dann noch dazu gegen Tennessee und gegen New Orleans.
Ja, und also sie haben bitte, beide 27 Punkte
beide in der
und
Overtime.
Beide 1 und 3 jetzt und beide in der Overtime. What the fuck? Das ist ja richtig verrückt.
Das ist wirklich verrückt. Vor allem, ich habe Fantasy gegen Derrick Henry gespielt und ich habe ja Böses befürchtet. Das ist dann auch tatsächlich so passiert. Aber am Anfang hat das echt so gut ausgeschaut. Ich habe mir gedacht, hey, die Jets, die wehren sie doch ein bisschen. Vielleicht zerstört Derrick Henry doch nicht komplett. Mhm. Seine Stats waren zwar wieder irre und er hat 157 Yards und einen Touchdown gemacht.
Ja, es ist so absolut gesehen, lächerlich.
Also, ich habe fantasy-technisch wieder mal verkackt. Aber die Jets haben sie tatsächlich gewehrt und zwar nicht so schlecht. Sie haben gewonnen.
Und, hey, und ganz ehrlich, was ich gar nicht verstehe, ich meine, ja, wie viel Yard machen die Titans eigentlich jedes Spiel? Das ist ja völlig absurd. Wir haben ja fast 50 Attempts im Passing. Viel zu viel, um zu verlieren. Wie viel? Hä? Ist da irgendwie Statistik? Ich schaue mir jetzt das erste Mal die Statistik an. Ist die Statistik kaputt? Du kannst doch nicht 49 Pässe so haben. Also die haben Overtime gespielt. Genau, ja, okay. Dann macht sie 49 Würfe, 30 davon angekommen, fast 300 Yards. Und dann aber auch mit Derrick Henry 33 Carries mit einem Average von 4,8. Wenn du da kein Spiel gewinnst, dann hast du die Kontrolle über das Leben verloren einfach. Du kannst doch nicht. Echt. Du kannst doch nicht mit knapp 90 Plays. Ich meine, sie haben beide natürlich riesige Zahlen, weil sie in die Overtime gegangen sind. Aber ich meine, du kannst doch nicht mit 430 Yard Total 24 mehr, Punkte.
Mehr, oder was? 470, oder? Wenn
ich habe da 430.
Achso, oder sind die Sechster abgezogen?
Alles kann sein. Wir reden von Total Yards. Genau, wir reden von Total Yards, weil sonst wäre, Total Yards, und da sind wir bei 430 Total Yards, die in eine Richtung gegangen sind.
Ja, Wahnsinn. Ganz ehrlich, wenn du so am Spiel dann verlierst, dann bist du selber schuld. Dann kann da niemand helfen.
Da reichen halt dann auch die Jets einfach.
Ja.
Und ja,
traurig genug, aber so ist es. Ja.
Ich meine, die Titans hatten ja auch nicht mal eine Interception, glaube ich. Sie hatten keine Interception, sie haben...
Es waren, glaube ich, generell keine Turnovers in dem Spiel, oder? Kann es sein?
Eine Interception von den Jets. Oh ja. Interception von den Jets und auch nicht unfassbar viele Penalties, muss man auch sagen, aber, und jetzt kommen wir zu der wahrscheinlich spannendsten Statistik, wir haben 7-6 gegen die Tennessee Titans.
Ja.
Ich glaube, das ist natürlich schon, aber ich meine, sie haben 7-6 und trotzdem 430 Yards und schaffen es nicht, mehr als 24 Punkte zu erzielen. Da muss man wirklich sagen,
das ist Morgan.
Ryan, ich bin ein Freund, aber heute hast du mich nicht getannehillt und nee, da reicht ja auch nicht der Derrick Henry, der ist so ein Biest. Ich glaube, da werden einige Teams noch ein paar Albträume davon haben. Aber gut, gehen wir weg
von dem werden wir noch einiges hören. Jawohl. gehen wir nach Atlanta.
Ja, gehen wir nach Atlanta.
Matt Ryan hat Matthew Stafford geschafft. Abgelöst als die ärmste Sau auf Gottes Erden. Was ist da los? Wie kann man als Team so scheiße sein, wenn man so einen guten Quarterback hat?
Ich weiß es nicht. Also wenn man sich da mal anschaut, Matt Ryan performt ja immer, oder? Ich meine, jetzt, ich will jetzt überhaupt nicht übertreiben. Jeder weiß, ich bin ein sehr zurückhaltender. Aber
natürlich.
Aber ich meine, sei mal nicht böse. Du kannst doch nicht mit einem Quarterback, der dermaßen performt, Woche für Woche für Woche. Du kannst doch nicht einfach mit einem Quarterback, der 4 Touchdowns wirft. Ich meine, sei mal nicht böse, was ist denn da los?
Ja,
du kannst doch nicht verlieren.
Ich habe ehrlich gesagt schon aufgehört, mir diese Frage zu stellen, weil es ist einfach sinnlos und Atlanta das macht das seit Jahren und es bringt einfach nichts. Sie lernen einfach nicht dazu. Und man muss dazu sagen, es war ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel. Also jeder, der Bock hat, einfach nur geile Highlights zum Sehen, schaut sich die Highlights auf YouTube an, dauert eine Viertelstunde und ist einfach nur Wahnsinn. Also von JD McKissick, der in die Endzone fliegt, als war einem während dem Run Flügel gewachsen. Terry McLaurin, der extrem gut gespielt hat. Und der alte Mann, der seinen zweiten Frühling erlebt, Cordarrelle Patterson, mit 5 Receptions und 3 davon gleich mal in die Endzone, 82 Yards. Der kommt auch wieder out of nowhere in dieser Season.
Es ist verrückt.
Spielt Returner, spielt Running Back, spielt Receiver und ist einfach geil.
Also bei 5... Ich glaube, wir haben letzte Woche schon mal kurz drüber gelacht. Er hat 5 Catches und davon waren 3 Touchdowns.
Das ist Randy Moss-esque, muss man sagen. Also völlig von den Stats
her. Ist er völlig daneben eigentlich. Und was soll ich sagen? Also, wenn man sich mal die Stats anschaut, Washington hat brutal natürlich mit 412 Yard total. Das ist natürlich schon eine Ansage. Also die haben das schon halt sehr, sehr gut gemanagt und alles. Aber wenn man dann auch nochmal, wenn man dann schaut, ich meine, wir haben ja keine Interceptions in dem Spiel. Ja. Wir haben keine Fumbles. wir haben jeweils einen Sack, also das Spiel ist sehr, sehr geradlinig gewesen. Und da kommt das nächste, Atlanta mit einer 62%igen Third Down Efficiency. Wie kann man so ein Spiel abgeben? Es ist mir ein völliges Rätsel. Atlanta hat länger den Ball, Atlanta hat mehr, ist more efficient than, als Washington. Und du hast halt wirklich in fast allen Punkten ist Atlanta entweder gleich auf oder gar nicht mehr so schlecht. Also ich verstehe es nicht. Aber sie haben wie immer, ich meine, schauen wir uns das mal kurz an. Führung im ersten Quarter, Führung ausgebaut im zweiten Quarter, Führung behalten um einen Punkt im dritten Quarter und dann einfach mal 12 Punkte zugelassen im vierten.
Ja.
Was ist mit dem Coaching los? Sollen wir mal einfach ein bisschen Inside Zone laufen und ein bisschen die Zeit runterrennen lassen?
Ja, also, machen sie irgendwie nicht. Checken sie nicht.
Nein, fürchterlich.
Seit Kyle Shanahan weg ist, kompletter Sauhaufen dort.
Ja.
Also
da ist halt echt, furchtbar. Da muss man auch sagen, stell dir mal einen Matt Ryan vor, in einem sinnvoll gecoachten Team einfach. Holy cannoli.
Wir haben es genau gesehen, wie es ausschaut, nämlich eben mit Matthew Stafford in Los Angeles auf einmal. Mhm. Die Situation ist für mich sehr, sehr ähnlich. Und was natürlich auch nicht hilft in der ganzen Situation, ich weiß, ich habe einen sehr guten Quarterback. Ich habe mit Calvin Ridley zumindest einen Top-Receiver. Ich habe einen halbwegs brauchbaren Tight End. Hm. Was mache ich mit meinem Number-4-Pick idealerweise? Logisch, einen zweiten Tight End draften, der im Endeffekt sein bestes Spiel gehabt hat mit 4 Receptions für 50 Yards. Alter, come on.
Ja, ich krieg's nicht zurück. Was ich krieg's nicht ganz zusammen. Ja. Aber ja, Paul, gehen wir nach Arizona.
Gehen wir nach Arizona.
Das war ein fettes
oder
Spiel.
Oder eigentlich nach Los Angeles.
Nach Los Angeles. Und in wir Los gehen Angeles mit Arizona nach Los Angeles.
Mit Arizona nach Los Angeles.
Ja, wir waren einfach komplett
daneben. Wir sind eines Besseren belehrt worden. Die Rams sind schlagbar.
Ja, ich habe getippt auf 20-31 für die Rams. Und tatsächlich ist es fast genau umgekehrt ausgegangen. Und ja, wer hätte das gedacht? Aber es war ganz klar eine Kyler Murray Show. Ich sag's dir, wie es ist. Der junge Mann bringt sowohl auf den Beinen als auch über die Luft. Der bewegt sich in der Pocket völlig, völlig verrückt. Und natürlich hat er halt eine Anspielstation, die jeder gerne gehabt hätte oder jeder gerne hätte. Und wobei zwei eigentlich. Beide, das sind sogar drei. Diese Woche sind sogar alle drei relativ nah beieinander. Und AJ Green mit fünf Catches, ein Touchdown, mit DeAndre Hopkins, wahrscheinlich einer meiner Lieblingsreceiver überhaupt, aber nur 4 Catches, aber dafür wieder 67 Yards, kein Touchdown und dann Max Williams, auch ein Touchdown.
Who the fuck is Max Williams eigentlich?
Das ist halt
bis jetzt auch noch nie wirklich am Schirm gehabt, aber wenn es Kyler Murray mehr einfällt, dann okay,
und jetzt
dann
schaut
kriegt der halt einmal einen Touchdown.
Ja, und jetzt schauen wir uns mal die Liste an, weil Kyler Murray verteilt. Wir haben hier AJ Green mit 5, DeAndre Hopkins mit 4, Max Williams mit 5, Rondell Moore mit 3, Chase Edmonds mit 4 und dann haben wir noch James Conner mit 2 und Christian Kirk mit 1. Der verteilt in alle Richtungen und da halt wirklich, wirklich solide mit 24 von 32. Das Passer-Rating steigt und steigt und steigt. 2 Touchdowns, 268 Yards. 37 Punkte gegen eine Rams-Defense zu machen. Ja, also ich sitze weiterhin im Bus. Ich bin nicht ganz vorne im Bus bei den Cardinals, aber ich bin drin im Bus. Ja. Also ich gehe da voll mit. Aber auch Matthew Stafford, auch kein schlechtes Spiel. 2 Touchdowns, 2
Interceptions. Ja, auch kein schlechtes
26
Spiel
von 41 war nicht sein bestes Spiel. 280 Yard ist okay. Über den Boden mit 100.
Ja, man kann jetzt auch nicht jede Woche erwarten, dass der 350 Yards und 3 Touchdowns ohne Pick wirft.
Ja. Aber ich meine, ganz ehrlich, schau dir mal an. Auch der verteilt.
Ja.
Jefferson, Carp, Woods, Higby. Auch Henderson mit 5. Und da haben wir auf einmal 1, 2, 3, 4, 5 Receiver, die alle bedient werden. Ich habe keine Ahnung, wieso das nicht aufgegangen ist, aber eine Vermutung ist, sie haben Cooper Kupp halt wirklich gut unter Kontrolle gehabt und das ist halt seine Hauptwaffe und ihn haben sie auf 64 Yard runtergehalten und das ist natürlich also ein Riesending.
Cooper Kupp war echt ein, also ich will jetzt nicht sagen ein Non-Factor, aber also ja.
Im Vergleich zu den anderen Spielen war
er ein Non-Factor. Und wer auch ein Non-Factor war, war Aaron Donald.
Er hat ja, und da kommen wir aber zu dem Punkt und jetzt kommen wir mal zu ein paar anderen Stats und zwar, jetzt schauen wir uns mal an, wie man einen Aaron Donald aus dem Spiel nehmen kann. Wir haben hier eine sehr, sehr dominante Einsertechnik oder Interior Lineman. Wir wussten, letzte Woche ist er auch auf End gestanden oder auf einer Outside D-Line Position. Naja, und was macht man natürlich als, und da bin ich natürlich ein mega Fan davon, normalerweise sagt man, hey, ein Aaron Donald, der zerstört uns die ganzen Plays, wenn wir da durchlaufen, weil er ist Inside. Was machen die Cardinals? Und jetzt schauen wir uns mal kurz. Nicht, nein, um das geht's gar nicht. Normalerweise sagt man, da passe ich halt einfach Screens weg von ihm. Aber ja. Arizona hat sich im ersten Quarter ein bisschen abreagiert an ihn. Und was war ab dem zweiten Quarter? Und da ist schon dahin gegangen. Die haben den Aaron Donald einfach mürbe geklopft. Und zwar auch mit einem Edmonds mit 120 Rushing Yard, ein Average von 10. Mit 12 Carries, dann mit dem Corner 18 Carries. Ein low Average, aber ich meine, wenn man jemanden einfach müde klopfen will, dann macht man das halt. Kyler Murray natürlich wieder für knapp 40 Yard gerusht. Ja, die haben den wahrscheinlich einen der besten D-Liner der Liga einfach müde geklopft. Und zwar so, weil was passiert, wenn man einen wirklich starken Pass-Rusher oft rusht, also oft quasi am Boden angeht, er hört auf, so schnell Pass zu rushen. Weil Pass Rush sehr, sehr gefährlich ist, wenn man natürlich Sachen wie eine Zone Read spielt, weil dann kann es ganz, ganz schnell passieren, dass man zu schnell am Ball vorbei ist und dann läuft er an einem vorbei. Und das haben sie gemacht, sie haben im Mürbe geklopft und sind dann dran vorbei. Wirklich, wirklich gute Leistung. Ich glaube, sie wurden einfach outgecoacht.
Ja, das glaube ich. So hat es ausgeschaut.
Ja, und jetzt die Cardinals 4-0. Was soll man dazu sagen? Arizona, gut Job.
Good Job.
Gut.
Ja, weiter im Programm, oder?
Ja.
Was haben wir da?
Die Klatsche.
Die Buffalo Bills.
Ja. Gehen wir zu der Klatsche. Ich sag's so, ich habe mir die kurzen Highlights angeschaut und das war es auch schon.
Ja. Es ist genau, also die Highlights reichen.
Es war auch kein gutes Spiel. Sind wir uns ehrlich, 0-7 erstes Quarter, 0-9 zweites Quarter, 0-3 drittes Quarter. Ja, und am Schluss in der Trash-Time, wo es dann eh schon egal war, 0-12
überhaupt. Die Bills hätten das 0-60 auch gewinnen können.
Es wäre völlig egal. Die Bills hätten das
0-60 auch gewinnen können. Sie haben am Anfang eigentlich, also von der Defense von Houston ist echt nichts gekommen. Die Bills haben es trotzdem irgendwie geschafft, dass sie am Anfang doch irgendwie Field Goals kicken haben müssen. Nämlich 3 im zweiten Viertel und 1 im dritten, wo ich gedacht habe, hey, okay. Für das, dass es eigentlich so gut läuft, hätten dadurch durchaus früher schon mehr Touchdowns auffallen können.
Ja.
Und auch die Bills Defense hat dann sehr, sehr gut gespielt.
Ja.
Ja, es ist einfach.
Na, also, es passt. Da war gar nichts zu holen. Wir haben hier 4 Interceptions auf der Seite von, also gegen die Houston Texans. Dann haben wir Total Yards. Ich meine, ja, wir wissen, Total Yards von 109.
Das ist
Passing Yard 61.
Ich habe dir doch eine Momentaufnahme von diesem Spiel geschickt, oder?
Es ist verrückt.
Ich schaue jetzt kurz nach, wie das ausgeschaut hat. Das war ja furchtbar.
Aber muss man auch sagen,
Momentaufnahme.
Ja, aber auch 10 Penalties von den Texans. 10 ist schon sehr, sehr viel.
Ja, also da hat gar nichts gepasst.
Na, da war nichts.
Zwischendurch 7 Versuche, eine Completion für 3 Yards und 2 Interceptions schon. Und im Endeffekt die Stats, die dann zum Schluss rausgekommen sind, die waren ja nicht einmal sagenhaft viel besser. Also,
Mills mit 11 und 21, knapp über den 50%, 87 Yards, 4 Interceptions. Also, das war eine Shitshow Deluxe. Ja. Aber gut. So ist es halt. Was will man machen? Wir gehen zum nächsten Spiel, weil damit da wird man nur schlecht davon. Wollen wir über den wahrscheinlich einen der effizientesten Pässe reden in der Liga momentan?
Bitte, sprich.
Ich spreche und zwar Dak. Wo haben wir ihn?
Prescott.
Dak Prescott. 14 Pässe angebracht. und 4 davon waren ein Touchdown.
Das ist absoluter völlig Wahnsinn. Völlig abartig.
Und letzter
das ist Wahnsinn.
Und dann kommen wir auch zum nächsten Punkt. Ein erwachter Ezekiel Elliott. Einer
ja.
Ist es der meistbezahlteste Running Back in der Liga? Ich glaube schon.
Das kann gut sein, ja. Also ziemlich, also auf jeden Fall unter den Top-Leuten dabei. Und er hat das erste Mal diese Season wirklich unter Beweis gestellt, dass er das wert ist, oder zumindest hat es zumindest so ausgeschaut. Vor letzte allem gegen Woche eine Carolina Defense, die nicht ja. schlecht ausgeschaut hat.
Nein, oder das ist nicht schlecht. Aber letzte Woche ist es in aller Munde gewesen. Ist Ezekiel Elliott einfach schon zu geist? Kann man ihn noch spielen? Oder bringt das einfach nicht mehr? Es ist ja, ganz ehrlich, es ist nicht das erste Mal, dass da ein Spieler hoch bezahlt wird und dann einfach nicht mehr seine Leistung abrufen kann. Warum auch immer.
Natürlich, haben wir das öfter schon gesehen.
Das passiert.
Gerade bei Running Backs, die kassieren halt ständig. Und da kann es halt schon mal sein, dass man auch nach 3-4 Jahren in der Liga einfach komplett washed up ist und vielleicht einfach nicht mehr so liefern kann. Ezekiel Elliott hat es am Sonntag doch wieder gezeigt, dass er schon noch was kann. Und es war, finde ich, generell ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel. Also vor allem bis zur Halbzeit war es ja noch richtig knapp. Und
ja, absolut. Es ist ja hin und her gegangen. Wir sind ja, Carolina ist ja in der Halbzeit als Führender in die, also als Führender in die Kabine gewesen, gegangen. Ja. Und dann hat aber das dritte Viertel Dallas richtig abgeliefert. Hat im vierten Viertel dann wieder ein bisschen zurückgeschraubt. Da wurde es dann, sage ich mal, nicht knapp, weil das war einiges noch in der Trash-Time. Aber ja, ich meine,
knapp war es nicht.
Na, ich glaube tatsächlich, der große Vorteil ist, also die große Stärke von den Cowboys ist, dass Dak Prescott einfach alle anspielen kann. Schauen wir uns mal an, Amari Cooper.
Das stimmt, das
ein
stimmt.
Touchdown. Dalton Schultz ein Touchdown. Wilson ein Touchdown. Jarwin ein Touchdown. Der hat einfach 4 verschiedene Anspielstationen gehabt, alle 4 einen Touchdown. Genauso soll es sein. Ganz, ganz schwierig. Ja. Weil das ist, glaube ich, genau das Problem, was auch mit den Rams, bei den Rams das Problem war. Sie haben den Top-Receiver rausgenommen, dadurch war auch die Top-Anspielstation weg und boom, zu wenige Punkte. Und genau das ist der Unterschied, was diese Woche auch Arizona geschafft hat, aber auch Dallas geschafft hat. Und das gewinnt Spiele.
Ja, Dallas ist tatsächlich richtig gut. Also, dass die Offense gut war, das war ja durchaus zu erwarten. Also, dass die Cowboys Offense jetzt nicht schlecht ist, das war klar.
Ja, aber es war am Anfang der Saison auch nicht so klar. Dak Prescott ist nach einer schweren Verletzung zurückgekommen.
Ja, okay.
Keiner wusste, was los
war
ist.
Ab da, wo man gewusst hat, er ist fit.
Ja, aber man erinnert sich mal kurz an das Kommentar vom Owner von den Cowboys. Oder was der GM?
Jerry Jones?
Ich weiß es nicht. Egal.
Der Owner ist Jerry Jones.
Ich glaube, es war Jerry Jones und der meinte, wenn Dak Prescott nicht aufhört, so viele Hits zu kassieren in den Spielen, was ja doch ein großes Problem war eine Zeit lang, weil er einfach weil er es einfach genommen hat. Wenn er damit nicht aufhört, dann wird er nicht auf dem Feld stehen. Das war vor der Saison noch ein großes Thema. Und jetzt steht aber ein Prescott da.
Bullshit, und, aber.
Ja, es war natürlich ein bisschen Bullshit. Aber an sich das war die Aussage. Das war die Aussage.
Ja, und jetzt ist ein mediengeiler alter Sack, der redet irgendwas daher, der Typ.
Ja, und jetzt haben wir aber Dak Prescott als zweiteffizientester Quarterback in der Liga. Nach dem Kyler.
Ja. Ja, er kann schon was. Ich war nie so wirklich von ihm überzeugt, zu 100%, aber mittlerweile.
Ich sag's dir ganz ehrlich, der ist einfach unter meinem Radar geflogen lange Zeit.
Er ist richtig gut.
Oh, gut.
Na, generell, es war ein sehr spannendes Spiel. Ich muss sagen, ich habe mich sehr darauf gefreut eigentlich, weil es war beide Teams so, wo ich mir dachte, okay, das könnte jetzt richtungsweisend sein, weil Carolina hat 3-0, aber halt nicht so gegen die allerstärksten Gegner. Dallas schon verloren, aber war mir auch nicht so ganz sicher, wo stehen die jetzt wirklich. Und das war so ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, da wird sich mal zeigen, wer jetzt wirklich wie gut ist. Und eigentlich muss man sagen, beide recht gut, aber Dallas halt dann doch nochmal um ein Stückchen besser.
Ja, gut, ich würde sagen,
gehen wir weiter im Programm, oder?
Ja, wem haben wir noch nicht? Haben wir Jacksonville schon besprochen?
Jacksonville haben wir kurz besprochen.
Ja, 24-21 für die
Trevor Bengals. Lawrence eine wunderschöne Throwing Motion hat und dass ja, das und, Spiel doch recht unterhaltsam war.
Ja, und da muss man auch sagen, ganz ehrlich, sie nähern sich einem Team. Und da muss man auch sagen, das waren nie eigentlich, das sind keine Shootouts, die sie da einkassieren, sondern das sind ja einfach wirklich, da reden wir ja wirklich davon, dass die teilweise ums Ötzal verlieren. Sei es ein Kick,
das oder stimmt,
das oder das. Das sind ja echt keine Spiele, wo man sagen kann, die werden jetzt weggeschossen. Was ja durchaus
das stimmt,
in der Historie von dem Verein ja schon ein oder zweimal vorgefallen ist.
Durchaus, ja. Also das würde man ja durchaus zutrauen, aber nein, ja. Sie haben sich solide gehalten. Die Bengals waren auch gut.
Ja.
War kein schlechtes Spiel.
Schau doch mal
das Einzige,
an.
Was man halt bei
Jacksonville ist mit 14-0 in die Halbzeit gegangen.
Ja, ja.
Und verrückt.
Es wäre fast 21-0 gestanden, wenn es nicht quasi die Bengals Defense dann Goal-Line-Stand zustande gebracht hätte, wo man auch sagen muss, es war ein höchst dubioses Play, weil für was habe ich einen James Robinson, wenn ich dann, der noch dazu wide open eigentlich wäre, wenn ich dann meinen Trevor Lawrence durch die Mitte schicke. Ach, aber okay.
Ja, habe ich auch komisch gefunden.
Man sieht schon, wo das Eizerl fehlt.
Ja, es ist das Coaching, aber das ganze Franchise ist ein bisschen schwierig, ja. Aber ich meine, James Robinson, ja, effizient ist er nicht, aber zwei Touchdowns, den kann man auch mal schicken.
Natürlich.
Ja. Ah, gut.
Gut.
Nächstes Spiel.
Was haben wir da noch?
Die Titans haben wir besprochen. Wir haben Kansas City noch nicht besprochen.
Oh, ja, stimmt.
42-30 für die Chiefs. Was soll ich dazu sagen? Sie haben geliefert.
5 Touchdowns, 3 für Tyreek Hill. Ja, Business as usual, könnte man fast schon sagen.
Ja, es war heftig. Wobei, es war wirklich heftig.
Was ich echt sagen muss, okay, dass die Chiefs Offense solche Sachen regelmäßig liefert, das ist jetzt nichts Neues, das weiß man. Und dass es für sehr, sehr viele Teams schwierig ist, also oder eigentlich für alle Teams schwierig bis unmöglich ist, mit dieser Pace mitzuhalten, wissen wir mittlerweile auch.
Was ich extrem faszinierend finde bei den Chiefs ist auch, dass sie einfach keine Field Goals machen. Wenn sie laufen, dann scoren sie. Und das ist so abartig. Ja. Das musst du ja mal auf der Zunge zergehen lassen, dass man 6 Touchdowns hat und kein einziges Field Goal. Das ist nicht normal.
Das ist echt nicht normal.
So effizient.
Wobei, was halt schon ist, die Eagles haben auch wieder 30 Punkte gescored. Die Kansas City Defense macht mir schon ein bisschen Sorgen. Weil,
das ist der Grund, warum sie 2-2 stehen.
Sehen wir uns eben.
An der Offense genau, das liegt ist es nicht.
Nein, der Offense liegt definitiv nicht. Weil im September, Oktober mal gemütlich 42 Punkte raushauen, okay, das haben andere auch schon geschafft. Ob das im Jänner in Buffalo oder im Jänner in Baltimore immer noch so einfach sein wird, ich wage es zu bezweifeln. Das heißt, da wird es dann schon spannend sein.
Ich sag's doch, es ist Clyde Edwards-Hilaire ist halt ein Beast einfach. Der kann halt am Boden, die sind halt mittlerweile am Boden halt auch so stark. Ich meine, 14 Carries für 102 und 7,3 Average. Völlig egal, was das für Plays sind. Wenn du 7,3 Average am Ende des Games hast, dann ist das einfach mega. Und dann aber auch Williams mit 10 Carries für 42 Yards, 4,2 Average, ein Touchdown gelaufen. Patrick Mahomes natürlich auch wieder auf den Füßen unterwegs, 5-mal. Und dann haben sie noch den Hardman, der auch noch ein paar Yards gemacht hat. Hey, die sind am Boden und in der Luft dermaßen gefährlich.
Ja.
Aber ihre Defense hält das teilweise nicht aus. Und deswegen stehen sie
2-2. Die Defense ist echt mager. Jalen Hurts hat gut ausgeschaut wieder. Also,
hey, Jalen Hurts, holy cannoli, 387 Passing Yards.
Eben, ja.
Das ist
richtig fresh, der Bursche.
Das ist hot, ja. Und da kommen wir auch wieder. Und das ist das, ganz ehrlich, die Eagles sind meiner Meinung nach das beste 1-3-Team in der Liga. Weil schau doch mal an, was machen sie? Jalen Hurts hat ja Hilfe. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht kann man es an den
Teamstats. Vielleicht liegt es daran, dass er Leading Passer und Leading Rusher ist.
Ja.
Also,
es ist verrückt im Endeffekt. Ja, wahrscheinlich. Er muss im Endeffekt alles machen. Er muss im Endeffekt alles machen. Das Einzige, was er nicht ist, ist Leading Receiver in dem Team.
Ja, Receiver hat, also zumindest er hat zwei starke Titans, er hat Devontae Smith, er hat diesen Watkins. Also da ist schon was da. Aber das Run-Game, also Miles Sanders, extrem enttäuschend bis jetzt in der Saison. Die anderen, keine Ahnung, wer die sind.
Ich habe auch keinen Plan.
Also, aber das Run-Game muss auf jeden Fall einen ordentlichen Schritt machen, wenn die in irgendeiner Weise relevant sein wollen. Aber
das ist das Problem, weil wenn man sich halt anschaut, wenn man sich halt die Stats anschaut mit Total Yards, sind sie auf 10 Yard gleich. 471 zu 461 für die Chiefs. Aber Passing Yard deutlich vorne, Philly. Und dann aber auch Rushing Yard 200 zu 100. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, du musst die Run-Offense ins Laufen bringen, sonst wirst du gestealert einfach. Du wirst das einfach wirst du keine, Chance. Keine Chance, dass du das irgendwie schaffst. Aber hey, ich meine, sind wir ehrlich, 30 Punkte zu machen ist auch nicht schlecht. Macht auch nicht jeder. Macht auch nicht jeder.
So ist
und,
es.
Und ja, Sex. Philly hat natürlich ein paar Sex kassiert, was auch dafür spricht, dass die O-Line eher nicht hilft bei dem ganzen Gewinnen, bei diesem ganzen Gewinnen-Zeug. Ja. Und ja, nee, das war nix. Philly trotzdem natürlich, Jalen Hurts, gut performt, kann man sagen, was man will. Ja. Wer 30 Punkte quasi im Alleingang aufs Brett bringt, hat schon was verloren in der Liga. Das funktioniert dann schon.
So sehe ich das auch, ja.
Gut. Gehen wir weiter.
Indianapolis hat doch einmal das Spiel gewonnen. Schau.
Ja.
Gegen Dolphins. 27-17.
Ja, muss ich sagen.
Ja, war eins von den... Ja, braucht man nicht so viel dazu sagen.
Es ist schwierig, weil natürlich die Dolphins immer noch mit der Quarterback-Situation da sind. Aber ich meine, Brissett hat echt eine gute Performance abgegeben. 20 von 30, 200, knapp 200 Yard, zwei Touchdowns. Am Boden ist halt echt gar nichts gegangen. Und das ist ja unterirdisch. Schauen wir uns mal kurz die Rushing Yard an. 35 Rushing Yard. Wie einfach? Die haben, ich meine, 27 zu 17, das ist nicht so low. Es ist low, aber es ist jetzt kein 7-3. Und ich meine, wir haben ja auf beiden Seiten Rushing Yards, die eigentlich meiner Meinung nach deutlich zu gering sind. Aber ja, was soll ich sagen?
Naja, also die Calls haben...
139 ist okay, ja.
Das ist schon okay. Vor allem, wenn man die Partie dann im Endeffekt sowieso gewinnt, dann kann man jetzt nicht sagen, irgendwie, da hätte wesentlich mehr gehen müssen oder so. Nein, sie haben das solide gewonnen und sie haben gut über 100 Rushing Yards gemacht. Nee. Das passt schon so.
Ja, Fumbles natürlich wieder auf der Miami-Seite, wieder zwei Fumbles, 3-6 erlaubt, eine Third-Down-Efficiency von 27%. Da gewinnst du halt keine Spiele, auch nicht gegen
so Indianapolis. Hätte man von dem Spiel ein bisschen mehr Klarheit erhofft, im Sinne von, wo stehen die Teams jetzt wirklich, aber ganz schlau geworden bin ich immer noch nicht.
Nein, sehe ich auch nicht. Also, Carson Wentz, hey, gute Performance, 24 von, 3, ja. von 32, 228 Yard, zwei Touchdowns, Taylor am Boden mit 16 Carries und 103 Yard und dann Marlon Mack 22 Yard mit 10 Versuchen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe es mir extra in die Highlights angeschaut. Das ist wirklich schwach. Er hat ein paar Receiver bedient. Also, was heißt ein paar Receiver? Wenn man sich anschaut, wir haben hier Pittman, Pascal, Ellie Cox, wir haben Doyle, wir haben Campbell, wir haben Dallin, wir haben Taylor, wir haben Heinz, wir haben Granson, wir haben Mac und all die haben Bälle bekommen und trotzdem haben wir hier nur 27 Punkte am Scoreboard.
Ja.
Und einer davon ist halt am Boden passiert. Das ist halt irgendwie alles ein bisschen wenig. Wir haben Fumbles gesehen, wir haben Interceptions. Ah. Ja, nächstes Spiel.
Ja, Cleveland.
War nicht das Schönste. Die Browns. Da war ich überrascht, muss ich sagen. Ich dachte, dass die Klasse von Kirk Cousins das Ganze ausgleichen wird. Beziehungsweise das Ganze eigentlich deutlich in Richtung der Vikings sind. Und da muss ich auch wieder sagen, vielleicht ist doch Vikings das beste 1-3-Team momentan. Schauen wir kurz mal rein. Wir haben 14 zu 7, das heißt, wir haben hier Low Scoring. Baker hat gar nicht performt. Also mit 15 von 33.
Aber Browns Defense wird es machen.
Ja, und natürlich Nick Chubb 21 ja. für 100 und Kareem Hunt natürlich auch wieder hinterhergelaufen, beide für knapp 5 Yard Average. Und ja, aber puh.
Ja, das ist in your face old school offense, das mit ist viel school Lauf und starke Defense. So kann man es machen.
Ja, also was soll ich sagen? Sie haben einen Touchdown am Boden mit Kareem Hunt. Und dann haben wir noch. Wo kommt der zweite Touchdown her?
Ah, der kommt von Special Teams. Und zwar.
War das dieser 101-Yard Returning Touchdown? Warte. Warte.
Wo sind wir da?
Ihr seht schon, wir können uns nicht alle Spiele anschauen.
Nix da. Two-Point-Attempt und dann zweimal Field Goal. So war so und kommen die 14 Punkte
passiert, im zweiten Quarter 11 ja, Punkte, im vierten 3. Was ist denn das für eine Partie, bitte? Okay, wir schauen. Ich werde euch nur genau. kurz mit einführen in das Ganze. Auch Kirk Cousins nicht sein bestes Spiel. Auch da knapp über 50%. Eine Inter, ein Touchdown. Baker Mayfield mit unter 50%. Also das war wirklich eine Shitshow vom Allerfeinsten. Und die Teams halt auch. Total Yard, Cleveland vorne. Passing Yard, ein bisschen die Vikings vorne. Es war alles ein bisschen wenig. Wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Das war alles nichts.
Ja, fällt eh noch mehr. Was fällt noch? Baltimore gegen Denver.
Ja, Baltimore gegen Denver war auf jeden Fall auch cool. Ich werde mal kurz meinen Spickzettel rausholen. Wo haben wir es? Da. Baltimore gegen Denver. 23 Punkte für Baltimore. Und ehrlich gesagt, ich habe mir nicht erwartet, dass Denver sich so leicht abwatschen lässt. Und da haben wir wieder, und da muss man wirklich sagen, die Woche war nicht die Woche der schönen Spieler. Erstes Quarter, 0 Punkte. Zweites Quarter, 17-7 für Baltimore. Drittes Quarter, 0 Punkte. Viertes Quarter, 6 Punkte für Baltimore. Uff.
Ja, aber weiß man, was Teddy B hat?
Ja, ich glaube Meniskusriss.
Na,
ich glaube, es ist ein Meniskusriss, aber ich kann's. Ich glaube, gestern habe ich die Breaking News bekommen. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Ich schaue mal kurz in meinem Ordner, wo ich mir die ganzen Sachen aufgeschrieben habe. Teddy B.
Na, ist das schon mal. Ich hätte ihm so gewünscht, dass der endlich einmal halbwegs fit bleibt.
Nein, es ist Concussion, aber er ist nicht mehr aufs Feld gekommen. Er ist ins Concussion Protocol gekommen und ist dann aber nicht mehr zurückgekommen. Also Concussion geht. Ich meine, ist mühsam.
Ist mühsam, natürlich. Concussion Protocol kann auch 2 Wochen dauern, aber okay, Meniskus hätten wir jetzt.
Irgendwer hat doch Meniskus gehabt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ist egal. Ja, und Drew Lock. Ja, auch knapp über 50%. Ja, es war wieder nichts. Also die Woche ist wirklich ein bisschen nichts. Aber das ist halt so, es gibt auch Wochen, wo jetzt die Spiele jetzt nicht besonders toll sind. Da kann man auch gar nicht viel sagen. Erstes Quarter nichts passiert, zweites Quarter ein bisschen was passiert, drittes Quarter nichts passiert, viertes Quarter, nee. Schauen wir noch kurz die Stats an. Ja, Baltimore überall vorne. Außer in Rushing Yards, das ist Denver leicht vorne. Und sonst hat Baltimore ganz klar bewiesen, dass wir hier ein bisschen eine Lamar Jackson-Show hatten mit 316 Yards.
Ja.
Wuff.
Ja. Und Hollywood Brown hat seine Hände wieder gefunden.
Ja, aber auch nur 4-mal. Dafür halt direkt einmal
viermal, aber wie?
91 Yard.
Der Touchdown war Wahnsinn.
Ja, das war sick. Und da sieht man auch wieder.
Da hat sie richtig gestretched und hat sie den Ball in der Endzone geholt. Er hat es ein bisschen wieder gut gemacht.
Ja, wir haben da auch wieder 6 Receiver, die er gefunden hat, was auch nicht schlecht ist. Bei 23 Yard, schön aufgeteilt, gute 23 Punkte, schön über verschiedenste Receiver und Anspielstationen gemacht. Von dem her, ja, sowas mache ich immer ganz gerne. Muss nicht immer nur auf einen gehen. Gut.
Ja. Und ich glaube, Justin Herbert ist die geilste Sau überhaupt.
Ja. Das,
hast du heute schon Zeit gehabt, das Spiel von gestern ein bisschen zu...
Ich habe es mir gerecapped und da muss ich wirklich sagen, Hut ab. Ich bin ja allgemein ein Justin Herbert-Fan. Es hat jetzt NFL-Memes oder eine normale NFL-Seite hat so einen kleinen Volksschulbrief geleakt von Justin Herbert mit
ja,
Hello, my name is Justin Herbert. Es ist so lustig, sowas mache ich immer ganz gern.
Und es ist wunderschön.
Ja, da muss man wirklich sagen, die Chargers haben, ich bin mir nicht sicher, ob die Chargers im dritten Quarter absichtlich den Pace ein bisschen rausgenommen haben. Und da, weil da muss man wirklich sagen, 28-14, die Chargers gegen die Raiders. Das war, ich finde, 28-14 schaut nicht so aus, wie das Spiel war.
Na.
28-14 schaut so aus, als wäre das Spiel zumindest in irgendeiner Welt gewinnbar. Das war es nicht. Das war es nicht.
Das war keine Chance. Also null.
Und ja, na, aber du kannst, schau mal einfach mal rein in das Spiel. Ich bin ja allgemein Justin Herbert-Fan. Er macht wirklich eigentlich durch die Bank eine gute Leistung für das, dass er jetzt nicht, ja, es ist ein mega junger Quarterback. Aber
eben, ja.
So stark.
Aber
mit 25 von 38. Und
da, glaube ich, mental sehr, sehr stark, der Typ.
Ja, der ist voll da. Der ist voll da. Der hat überhaupt keine Angst. Der bewegt sich gut in der Pocket. Der kann auch einmal sich selber bewegen. Ja, er ist jetzt nicht der Monster-Rusher, aber er hat auch ein paar Jahre zu
Wenn es notwendig ist, geht's auch. Und so vor allem, man merkt, er vertraut seinem Arm einfach. Er trifft tighte Windows. Er weiß genau, was er kann. Er weiß haargenau, was er kann. Und er setzt es entsprechend um. Und diese Leichtigkeit, mit der er das macht, das macht einfach echt Spaß zum Zuschauen.
Ja. Sehe ich auch so. Also und er hat natürlich auch Hilfe. Wir haben da natürlich...
Eckler hat geballt wieder mal. Eckler hat
böse geballt. 15 Carries, nicht mal so viel. 117 Yards, ein Touchdown, 7,8 Average. Holy cannoli. Wenn du so einen Running Back hast, dann... geht's dahin.
Und zum Drüberstreuen, so 3 Receptions, 28 Yards und noch ein Touchdown. Geiler Typ.
Absolut. Und dann natürlich auch noch Larry Rountree, der ja auch nicht schlecht ist. Ich meine, er hat ein schlechtes Average, aber ich meine, du musst ja auch mal einen Eckler irgendwann einmal entlasten. Und ich finde, das machen sie ganz gut. Und 28-14, sie haben das gut gemacht, sie haben ein bisschen die Pace rausgenommen im dritten Quarter, sonst haben sie wirklich ganz solide den Raiders gezeigt, wer hier das bessere 3-1-Team ist.
So ist es.
Raiders ja wirklich auch ein bisschen Glück gehabt mit dem Schedule in den ersten Wochen und jetzt sind sie mal gegen eine high-powered Offense gelaufen und aber auch keine schlechte Defense. Ich meine, die Defense haben auch wieder... gut geliefert.
Chargers on fire.
Die Chargers haben auf jeden Fall stark. Kurzen
Prozess eigentlich gemacht mit den Raiders und
so ist es.
Ja,
ich bin auf jeden Fall am
Chargers. Schon wieder viel zu lang, oder?
Ja, aber auch da, also Chargers Defense auch 4-6, das ist immer ein gutes Zeichen. Eine Interception, ja. Keine Fumbles in dem Spiel, auch schön. Und ich würde sagen, wir gehen weiter.
Wohin?
Haben wir noch was?
Ich glaube, wir sind durch.
Sind wir durch?
Ich glaube, wir sind durch.
Nein.
Nein.
Wir haben die Lions.
Detroit gegen Chicago.
Ja, soll ich sagen?
Wie wichtig ist es aber, dass wir das besprechen?
Soll ich sagen, Not gegen Elend? Ich sag's, Not gegen Elend.
Ja.
Ich bin kein Fan von beiden Teams. Es ist auch wirklich schon wieder ein langweiliges Spiel. Chicago 7-0, erstes Quarter 7-0, zweites Quarter 10-7. Im dritten Quarter ist ein bisschen was passiert, im viertes Quarter wieder 7-0. Kein schönes Spiel. Aber ja. Goff hat geliefert, war nicht schlecht, 24 von 38, knapp 300 Yards, zwei Touchdown, kann man machen. Brav. Justin Fields, 17 Pässe und alles über den Boden gemacht. Montgomery mit 23 Carries, ich weiß nicht, allgemein ein Low-Spiel, war auch nicht schön. Das war nicht mal die Highlights schön zum Anschauen, muss ich sagen. Deswegen würde ich sagen, Paul, wir gehen in unsere falschen Predictions für die Woche 5.
Ah ja, stimmt, da ist ja doch noch was ausständig.
So ist
schauen
es.
Wir mal, was gibt die Week 5 her?
Oh.
Ja, in der NFC West wird es einfach nicht langweilig.
Ja, ich muss kurz das Schedule noch anschauen. Ich habe das Schedule noch nicht so.
Week 5
kommen wir.
Wow. Da so, haben wir ein paar Banger.
Was haben wir?
Na, pass auf.
Ja, also ich sage meiner Meinung nach, dass... ja?
Gehen wir es einmal noch drei durch. Ich habe da als erstes San Francisco gegen Arizona. In the desert.
Ja.
Und ich...
Das wird brutal. Ich glaube, dass da San Francisco nicht viel zu mitreden hat.
Ah, ja, es könnte glaub, leider richtig, Gottes passieren, aber es ich bringe es nicht übers Herz, gegen San Francisco zu tippen. Ich sage, irgendwie schaffen sie ein 20-17.
Ja, es gibt nur ein Team, gegen das man immer solider wetten kann, und das sind die Lions.
Das stimmt natürlich.
Gut, na, gehen wir es von oben nach unten durch. Ich habe da ein Spiel, und zwar ist das Thursday Night Spiel. Oh. LA Rams gegen die Seahawks. Das wird brutal. Ich glaube, dass da die Rams zeigen müssen, dass sie ein 4-1 Team sind, und das aber gegen eine Offense, die durchaus mit einem Donald umgehen kann.
Mhm.
Deswegen, na, mal schauen.
Ja,
also spannend. Ich glaube tatsächlich, da werden die Rams die Nase ganz knapp vorne haben, nicht weit. Ich glaube, dass das auch Low-Scoring wird. Und
das ja, kann sein, ja.
Ich glaube, dass es ein klassisches 14-21 wird.
14-21?
Ja, da bin ich mir relativ sicher, dass wir in diesem Bereich uns da aufhalten werden. Aber ich werde das gleich mitschreiben. Week 5, ja. Ihr werdet mich jetzt tippen hören. Rams gegen die Seahawks. Und da würde ich sagen 21-14 für die Rams.
Was sagst du da? Ich weiß ehrlich gesagt nicht.
Mach was ganz Wildes.
Ganz was Wildes.
0-7.
Für die Seahawks. Nein, das will keiner sagen, das machen wir nicht. Aber ich sag, die Seahawks gewinnen das.
Ah!
Seahawks gewinnen das. Und zwar 21-10.
Okay. Das ist natürlich 10 Punkte nur für die Rams. Okay.
Ja, 10 Punkte nur für die Rams.
Die Rams sind jetzt heiß. Und die Seahawks sind mittelwarm.
Ja, die Seahawks sind, die Seahawks, nachdem man von denen sowieso nie also voraussagen kann, was die machen, sage jetzt einfach, sie bringen alle ihre Baustellen in den Griff und machen da ein 21-10 daraus.
Ja, ich sagte jetzt, jetzt werden wir auf ein Spiel tippen, was ich glaube sehr, sehr spannend wird. Und zwar? Das schlechteste 1-3 Team gegen das beste 1-3 Team.
Oh.
Die New York Jets gegen die Atlanta Falcons, und ich glaube, das wird ein Shootout werden. Ich sag's, wie es ist, 40-0.
40-0, okay. Die Bills haben es vorgemacht. 40-0.
Nein, das stimmt nicht. Die Jets Defense ist legit. 27. Na, Matt Ryan scored echt böse. Ich sag 27-7.
Ja, das glaube ich da. Nein, irgendwo so in der Richtung wird es ausschauen. Für mich das.
Ja, wir tippen beide 27-7. Das ist ein Score, der möglich ist. Ja, dann passt. Haben wir da die Vikings gegen die Lions, und ich sag's so, wie es ist. Du kannst nicht für die Lions sein, weil dann verlierst du im Wettbüro. Und deswegen sage ich, Vikings werden da. 1-3 tut mir weh, wenn ich Kirk Cousins, ich bin wirklich ein Kirk Cousins-Fan, und das tut mir weh, sie 1-3 zu sein. Und ich hoffe, es ist nächste Woche 2-3 und die Lions 0-5. Ja.
Ja, Washington gegen die Saints. Score ist eigentlich vollkommen wurscht. Die Lions werden verlieren und fertig.
Ja, so ist es. Ich glaube auch nicht, dass sie ein großes Bounceback-Spiel haben werden, diese Saison. Ich sehe da einfach wirklich kein Land. Ich verstehe das ganze Team nicht. Ich verstehe nicht, was da los ist. Ich verstehe nicht, woran es liegt. Ich meine, es ist jetzt auch kein, ganz ehrlich, vor einigen Jahren hatten die noch schon vor mehreren Jahren, hatten die einen der besten Receiver-Squads in der Liga. Und haben richtig böse geballt. Und jetzt passiert ja gar nichts mehr. Also völlig anstrengend.
Irrelevant einfach. All day.
Washington gegen die Saints. Ja. Washington werden drüber laufen wie die...
Washington wird über die Saints drüber laufen?
Ja, ich sag das. Ich sag Washington wird gewinnen.
Das glaube ich nicht. Na, New Orleans wird ein Bounceback-Game haben. Die werden das machen. Und zwar recht eindeutig.
Ich sag Washington gewinnt mit 17-10.
Na, 27-13 New Orleans.
Das werden wir sehen. Das werden wir sehen.
Das werden wir sehen, ja.
Gut, Patriots, wobei, Texans.
Sehr, ja. Ja. Na, Patriots, Texans.
Patriots, Texans, glaube ich, wird die Patriots werden das gewinnen. Die Defense
ja, ist ja, legit. Aber das wird low. Das wird low.
Das wird nichts, ja. Da wäre ich gar nicht. So kleine Zahlen kenne ich gar nicht, deswegen sage ich auch gar nichts. Ja, ja, und da kommen wir schon zum nächsten. Dolphins gegen die Bucks, und ich glaube, das wird böse.
Dolphins gegen die Bucks könnte böse werden, ja. Tampa wird rasieren. Mhm. Und zwar.
Kommt Gronkh wieder zurück nächste Woche? Oder diese Woche?
Mit was? 3 angeknacksten und einer gebrochenen Rippe und irgendwas Orges noch. Ich glaube fast nicht.
Heißt doch nichts bei einem Gronkh, oder?
Ja, bei ihm normal eh nicht. Der wollte ja die Wochen spielen, aber na, sehe ich jetzt erstmal nicht, aber das wird auch ohne Gronkh möglich sein.
Hm. Ich glaube auch, die werden da drüber gehen. Und wir kommen zum nächsten Spiel, Packers gegen die Bengals.
Ja, die Bengals werden sie wehren, aber sie werden es nicht schaffen.
Ich glaube auch, dass die Packers da mal wieder sein klassisches 30 plus Punkte-Spiel raushauen werden. Aaron Rodgers ist on the fleek, der ist wirklich genau am Punkt, der ballt einfach richtig gut. Die Bälle kommen halt schon wieder wie Laser, der hat Anspielstationen ohne Ende, ja, wieder gewinnen, und direkt dahinter werden die Broncos auch die Steelers aufwischen, die werden den Kleiderschrank aussortieren.
Ja.
Wie es jetzt natürlich auch notwendig ist. Wir sind im Oktober, da muss man auch mal
notwendig ist.
Den Kleiderschrank aussortieren. Und mit Kleiderschrank meine ich Roethlisberger.
Ja. Ja. So, ich würde mir jetzt eigentlich gerne noch die zwei Spiele anschauen, die ganz, ganz spannend werden könnten. Und zwar ist das eine Cleveland gegen die Chargers.
Das wird brutal. Aha. Weil die Chargers... Ich weiß nicht, ob die Chargers diese Run-Offense aushalten. Ich glaub's nicht.
Du glaubst nicht? Nein, ich glaub schon.
Ich weiß nicht. Ich
glaub, die Chargers werden 4-1 gehen.
Ja, kann nicht sein. Ich glaube halt, dass das wirklich, ich glaube, dass es genau konträr laufen wird. Ich glaube, dass die Browns den Chargers die Zeit am Boden wegnehmen werden und die Chargers aber so effizient sind, dass sie es wahrscheinlich knapp gewinnen. Aber ich glaube, das wird nicht hoch. Aber das ist schwierig zu sagen.
Die Browns werden natürlich alles in der Macht Stehende tun, um eben die Zeit zu fressen. Ja, was wird's werden?
Du musst Herbert einfach die Zeit wegnehmen und ihn unter Druck setzen. Und beides können die Browns eigentlich ganz okay. Man muss aber auch sagen, wenn man sich jetzt anschaut, nehmen wir uns mal das Schedule her. Erster Spieltag gegen Jacksonville. Schwacher Gegner, 23-13. Nicht sehr hoch gescored. Zweiter Tag gegen die New York Giants, 17-13. Auch nicht viel Punkte. Gegen die Falcons, 19-10. Und dann halt in der Regular Season gegen die Chiefs 29 Punkte, gegen die Texans 31 Punkte und gegen die Bears 26 Punkte. Und dann natürlich in der Spielwoche gegen die Vikings 14 Punkte. Und alle sind eigentlich hauptsächlich sehr, sehr über dem Boden. Und da muss ich sagen, ich glaube, dass die Chargers die Zeit verlieren werden. Ich glaube nicht, dass sie viel Zeit haben werden zu scoren. Und deswegen glaube ich, dass es sehr, sehr knapp wird und nicht high scoring.
Ich glaube, dass da schon einiges passieren könnte. Ja, ich sage, dass das irgendwo in die Richtung 31-20 für die Chargers ausgehen wird.
Okay. Ja.
Und das Highlight, das heißt nominelle Highlight der Woche eigentlich, die Bills in Kansas City.
Ja, ich glaube, das wird
Sunday Night Football.
Ist es Sunday? Ja, es ist Sunday Night Football, ja. Sunday Night Colts gegen Ravens, das wird, glaube ich, nicht so spannend werden.
Na.
Kansas City gegen Bills, ich glaube, das wird ein Shootout werden. Ich sag da, und ich glaube, ich lehne mich damit gar nicht zu weit aus dem Fenster, dass wir hier von 40 an die 40 Punkten für beide Teams gehen können. Beide Teams das super mega möglich, scoring ja. Offenses, aber beide Teams auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie jetzt großartig die Gegner aufhalten bei dem, was sie tun. sie akzeptieren halt.
Das würde ich jetzt über die Bills nicht sagen.
Ja.
Okay. Aber ich sag, ohne dass ich jetzt einen genauen Score aussehen will, aber da wird es ein 50-Burger hageln. Für das irgendwen. Kann sein. Ich kann da gar nicht sagen, für wen, aber da wird es einen 50-Burger hageln in diesem Spiel.
Ja.
Ein bisschen bold und sagen wir, da wird es ordentlich scheppern. Wie gesagt, ich würde es gar nicht sagen, wer gewinnt oder wie es dann im Endeffekt aussieht, aber
die Spieler,
das schreit nach 50.
Der letzte 50-Burger in der Geschichte von den Bills gegen die Chiefs war 1976.
Boom.
50 zu 17. Aber hey, ja, die Games waren eigentlich immer relativ moderat, muss man sagen. Also das letzte Spiel war ja im Jänner und da sind wir 38-24. Und okay, ganz ehrlich, die beiden Teams haben sich nicht mega verändert. Deswegen glaube ich, dass das wir stimmt, eher die Bucks auf beider Seite haben. Und da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, das wird richtig cool. Vor allem, ich glaube tatsächlich, das wird mega unterhaltsam werden. Ich glaube gar nicht, dass es jetzt, also es interessiert mich eigentlich, beide Franchises sind jetzt beide nicht meine Favorites, muss ich sagen. Habe ich jetzt nicht großartig viel Bezug mit beiden. Aber ich glaube, dass das Spiel mega interessant sein wird, mega spannend zum Zuschauen. Und zwei extrem starke, aber trotzdem immer noch junge Quarterbacks.
Das auf jeden Fall,
ja. Das wird auf jeden Fall stark werden.
Und ich glaube, wir sollten das Ganze zu einem Ende bringen.
So ist es, ja. Leute, vielen Dank fürs Zuhören und hört uns nächste Woche wieder, wenn wir euch berieseln mit NFL-Wissen pur. Und ganz wichtig, erzählt es euren Kollegen, Freunden, Teammitgliedern, Eltern, Großeltern, Kindern, Enkeln. Und wir sind raus, Paul.
Jawohl. Bis nächste Woche. Und ich glaube, wir haben dann nächste Woche auch wieder einiges zu besprechen.
Ja, bis nächste Woche. Und
in diesem Sinne,
adieu. Ciao.